Bin ich zu spät dran? Wenn man sich den Bitcoin-Preisverlauf der letzten Tage und Wochen anschaut, stellt man sich unweigerlich die Fragen, habe ich den Zug verpasst? Bin ich zu spät dran? Und vor allem, habe ich eigentlich genug Bitcoin? Die kurze Antwort auf die ersten beiden Fragen ist nein. Die Antwort auf die letzte vermutlich ebenfalls. Man hat nie genug Bitcoin. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Rückblock, dem Kompaktformat von Bitcoin verstehen. In dieser Folge, die unsere Folge 160 zusammenfasst, nennen wir euch zwei Gründe, weshalb wir nach wie vor verdammt früh dran sind und ihr im Umkehrschluss nicht zu spät seid. Aber warum stellt ihr euch diese Frage? Punkt 1, FOMO. Ihr unterliegt der Fear of Missing Out, also der Angst, etwas zu verpassen. Weil sie aktuell möglicherweise nicht ganz unberechtigt ist, an dieser Stelle drei dicke Disclaimer. Erstens, das ist keine Anlageberatung, sondern eher ein Gedankenspiel. Zweitens, möglicherweise wollt ihr nach dieser Folge wirklich sehr intensiv Bitcoin kaufen. Und drittens, gegebenenfalls haltet ihr mich bzw. Jonas und mich für verrückt. Um die Frage, ob wir früh oder spät dran sind, besser einordnen zu können, empfiehlt es sich zunächst, eine Metrik zu finden, die Bitcoin vergleichbar macht. Diese ist aus meiner Sicht die Marktkapitalisierung Bitcoins. Und diese Marktkapitalisierung ergibt sich aus der Anzahl der in Umlauf befindlichen Bitcoin multipliziert mit dem Preis pro Bitcoin. Im Zeitpunkt der Aufnahme entspricht diese Marktkapitalisierung 1,117 Billionen US-Dollar. Das heißt, die Marktkapitalisierung entspricht über 1.100 Milliarden US-Dollar. Und das ist zweifellos eine unglaublich große Zahl. Aber wenn wir sie ins Verhältnis zu anderen Assets setzen, relativiert sie sich schon wieder. Gold beispielsweise hat eine Marktkapitalisierung von 13,75 Billionen US-Dollar, Kunst von ungefähr 18 Billionen US-Dollar und Immobilien unglaubliche 330 Billionen US-Dollar. Bitcoin hat also eine Marktkapitalisierung, die gerade einmal ein 1/30 der Marktkapitalisierung von Gold entspricht, ein 1/18 der Marktkapitalisierung von Kunst und ein 1/330 der Marktkapitalisierung von Immobilien. Es gibt selbstverständlich noch andere Assets, alle aufzuzählen würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Die Summe aller Assets beläuft sich aber auf in etwa 900 Billionen US-Dollar. Das heißt, gemessen am Gesamtwert der Assets der Welt hat Bitcoin momentan lediglich einen Anteil von 0,122%. Zahlen dieser Größenordnung sind schwer zu greifen, aber für diejenigen, die einen Podcast 2.0 Player haben, seht ihr jetzt ein Bild eingeblendet und auf YouTube natürlich ebenfalls. Bitcoin stellt diesen kleinen Teil oben links dar, wobei die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Grafik natürlich etwas angestiegen ist. Auf der einen Seite ist die Marktkapitalisierung Bitcoins also geradezu lächerlich klein. Auf der anderen Seite darf man aber nicht vergessen, dass dieser Wert Bitcoins, als wir unsere Hauptfolge vor circa 8 Monaten aufgenommen haben, bei gerade einmal 0,05% und damit bei weniger als der Hälfte lag. Die Frage aller Fragen lautet also, wird und soll bzw. kann das endlos so weitergehen? Gemessen in Dollar kann der Preis pro Bitcoin ins Unendliche gehen, das haben uns schon die Simpsons vorhergesagt. Aber Spaß beiseite, wenn man die Produktivität der Welt durch 21 Millionen Einheiten teilen würde, ergäbe das schon eine verdammt große Zahl. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass Bitcoin die Kaufkraft sämtlicher Assets zu 100% konsumieren wird. Es wird immer Menschen geben, die Bitcoin nicht über den Weg trauen, die ein Eigenheim bewohnen, die kunstteuren Wein, Gold oder Oldtimer sammeln. Viel interessanter ist für mich die Frage, wie viel Kaufkraft Bitcoin aus den zuvor genannten Assets entziehen kann und wie sich das wiederum auf den Preis Bitcoins auswirkt. Diese Frage stellt sich für mich deshalb, weil die Existenz Bitcoins meiner Auffassung nach zweifellos dazu führen wird, dass der Teil der Kaufkraft aus anderen Assets zurückfließen wird bzw. in Bitcoin hineinfließen wird, der nicht dem originären Zweck des jeweiligen Assets entspringt, sondern ausschließlich dem Vermögenserhalt und der Vermögenssteigerung dient. Was meine ich damit? Menschen pervertieren Güter zu einem Wertspeicher, die originär nicht als solche gedacht sind. Das möchte ich gar nicht werten und ist meiner Meinung nach Ausfluss des Fiat-Systems, das uns dazu zwingt, unser Vermögen in Assets zu parken, die dafür ursprünglich nicht gedacht sind. Zwei kurze Beispiele. Beispiel 1, Immobilie. Weitere Informationen dazu könnt ihr unserer Folge 170 bzw. unserer zweiten Rückblockfolge entnehmen. Immobilien haben einen Nutzwert und eine Funktion als Wertspeicher. Der Nutzwert ist vereinfacht gesagt letztlich das, was eine Immobilie ursprünglich machen soll. Das heißt, ich habe 4 Wände, ich habe ein Dach über dem Kopf, im Winter habe ich es warm, ich werde nicht nass und es windet nicht. Ich bin vor Wind und Wetter geschützt. Die Wertspeicherfunktion einer Immobilie ist aber keine Ursprungsfunktion der Immobilie, sondern eine Geldfunktion und hat letztlich in der Immobilie nichts zu suchen. Ein weiteres Beispiel ist Kunst. Kauft sich ein Kunsthändler beispielsweise ein Gemälde, weil es ihm gefällt oder nur, weil es einen relativ hohen und relativ stabilen Preis hat? Wenn ich raten müsste, würde ich davon ausgehen, dass Bitcoin zunächst Kapital aus dem Aktien- und Anleihemarkt sowie aus dem Goldmarkt zieht. Aktien und Anleihen, weil Bitcoin von außen betrachtet als spekulatives Asset wahrgenommen wird und sich sicherlich allmählich herumspricht, dass es sich aus Investmentsicht lohnt, zumindest einen kleinen Teil der eigenen Portfolioallokation in Bitcoin zu halten. Weitere Informationen dazu könnt ihr unserer Folge 192 bzw. unserer Rückblock Folge Nummer 10 entnehmen. Bei Gold würde ich davon ausgehen, dass diesem durch Bitcoin Kaufkraft entzogen wird, weil Bitcoin nicht ganz zu Unrecht als digitales Gold bezeichnet werden kann. Ob allerdings die jüngsten Gold-ETF-Abflüsse in unmittelbarem Zusammenhang mit den im Januar genehmigten Bitcoin-ETFs stehen, kann man gegenwärtig sicherlich noch nicht sicher sagen. Aber es ist eine interessante Randnotiz. Also, wohin kann die Reise gehen? Ich möchte euch gar nicht lange auf die Folter spannen, aber nach dem Artikel von unserem Lieblingsblogautor Jesse Myers kann der Preis, wenn lediglich 25% des weltweiten Vermögens in Bitcoin fließen würden, auf 10 Millionen US-Dollar pro Bitcoin steigen. Das ist auf der einen Seite natürlich eine geradezu absurd große Zahl, auf der anderen Seite ist es schlicht Mathe und verdeutlicht lediglich die Konsequenz absoluter Begrenztheit. Im Übrigen ist hierbei noch nicht berücksichtigt, dass sich monetäre Zuflüsse nicht immer gleich auswirken, aber dieser Umstand würde den Rahmen der Folge sprengen und wir haben ja gesagt, das ist eher ein Gedankenexperiment. Aber selbst wenn wir sagen würden, dass 25% möglicherweise etwas viel ist und wir nur 10% annehmen würden, ergäbe sich ein Bitcoin-Preis von 4,285 Millionen US-Dollar. Wenn wir davon ausgehen, dass auch 10% etwas hochgegriffen ist und wir nur 2% annehmen würden, ergäbe sich immer noch ein Bitcoin-Preis von 756.190 US-Dollar. Sind wir also früh dran? Naja, gemessen am Preis offensichtlich nicht. Kann ich euch aber sagen, ob und wann ein Bitcoin-Preis von 10, 4 oder 0,75 Millionen US-Dollar realistisch sein wird? Ebenfalls nicht. Wenn man sich aber die gigantischen Wertzuflüsse der unlängst gestarteten Bitcoin-ETFs anschaut, kann man erahnen, dass ein solches Szenario möglicherweise nicht so unrealistisch ist, wie der ein oder andere gegebenenfalls gedacht hat. Punkt 2. Verteilung. Vor kurzem haben wir darüber gesprochen, dass nur etwa 0,55% der Menschen Bitcoin selbst verwahren. Wie schon damals möchte ich euch aber auch heute darauf hinweisen, dass diese Zahl mit äußerster Vorsicht zu genießen ist. Sie setzt lediglich die Anzahl der Bitcoin-Adressen mit einer Bilanz größer 1 US-Dollar ins Verhältnis zur Weltbevölkerung und wir wissen, dass es viele Menschen gibt, die mehr als eine Adresse haben. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass es leider sehr viele Menschen gibt, die Bitcoin in Fremdverwahrung geben. Dennoch, auch vor diesem Hintergrund sind wir meines Erachtens sehr früh dran. Die viel wichtigeren Fragen sind also, was muss passieren, damit die Leute Bitcoins Potenzial erkennen? Und genauso wichtig, was passiert, wenn die Leute erkennen, dass Bitcoin besser ist als die anderen Assets? Wenn die Leute dann noch feststellen, dass Bitcoin viel mehr ist als nur ein Asset und man durch Bitcoin in einer faireren und gerechteren Welt leben kann, kann ich mir gar nicht ausmalen, wohin die Reise gehen wird. So, das soll's gewesen sein mit der 11. Folge von Rückblock. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unserem Podcast eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlasst und wenn ihr unserem Podcast im Videoformat auf YouTube schaut, unseren Kanal abonniert, einen Kommentar hinterlasst und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Ciao!